Umgekehrt kann es auch sein, dass jetzt der Organismus durch die verstärkte Hitze also mehr belastet wird. Und da wären zum Beispiel zu nennen Bluthochdruckmedikamente, wie zum Beispiel Calciumantagonisten, die führen also zu einer Erweiterung der venösen Gefäße. Und das ist ja sowieso immer schon ein Ödemproblem in Beinen oder im Knöchelbereich vor allem. Und wenn jetzt noch Temperatur dazukommt zusätzlich, dann wird sich diese Problematik durchaus verschärfen.
Na, läuft bei Ihnen schon die Klimaanlage in der Offizin? An Hitze und Trockenheit müssen wir uns aufgrund des Klimawandels wohl oder übel gewöhnen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Passend zur zertifizierten Fortbildung Klimawandel in der Juni-Ausgabe von Das PTA-Magazin sprechen wir in unserer aktuellen Podcast-Folge über Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Apotheke. Wie funktioniert klimasensible Beratung und ressourcenschonendes Arbeiten in der Apotheke überhaupt? Dazu habe ich Professor Dr. Christian Peiffer und seinen Mitarbeiter Clemens Wojtaske-Proske vom Pharmazeutischen Institut der Universität Kiel befragt. Also, herzlich willkommen beim PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die neugierig sind auf die Arbeit in der öffentlichen Apotheke. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für die Website dasptamagazin.de. Unsere Webseite ist direkt unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und liken nicht vergessen. Heute soll es im PTA-Funk, unserem Podcast, um das Thema Klima und Apotheke passend zu unserer zertifizierten Fortbildung im Juni-Heft gehen. So, dazu begrüße ich heute bei mir Professor Dr. Peiffer. Hallo.
Moin aus Kiel.
Und auch von der Universität Kiel, Herrn Wojtaske-Proske. Hallo.
Moin, auch von meiner Seite.
Ihr Schwerpunkt an der Universität Kiel ist ja Nachhaltigkeit im pharmazeutischen Bereich. So waren Sie zum Beispiel auch an der Erstellung des Portals Humanarzneimittel und Umwelt beteiligt vom Umweltbundesamt. Das ist kürzlich online gegangen. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang genau nachhaltig?
Da hole ich einmal ein kleines bisschen aus, und zwar die Nachhaltigkeit im Allgemeinen unterteilt man ja in die soziale, die ökonomische und die ökologische Nachhaltigkeit. Im besten Fall sollte man natürlich diese drei Bereiche jetzt nicht losgelöst voneinander betrachten. In unserem Fall konzentrieren wir uns natürlich ein Stück weit hier auf die ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt in unserem Fall jetzt eben den Stoffeintrag in die Umwelt. Das heißt, wir schauen jetzt nicht prädestiniert auf so etwas wie CO2-Emissionen, sondern eben welche Chemikalien, welche in unserem Fall Arzneimittel in die Umwelt gelangen. Diese Arzneimittel in der Umwelt, die können eben in verschiedenen Kompartimenten wie Wasser, Boden und weiterem schon gemessen werden. Und das ist auch eine ganze Reihe an Arzneistoffen, die wir da finden. Und es gibt eben auch schon reale Auswirkungen von diesen Arzneistoffen. Das heißt, nur um an der Stelle einmal zu nennen, das historische Beispiel des Geiersterbens in Indien und Pakistan Ende der 90er Jahre, bei dem eben 99% der Geierpopulation gestorben ist, aber Diclofenac hat eben auch negative Auswirkungen auf die Kiemen von Fischen oder eben hormonelle Kontrazeptiva, die zur Verweiblichung von Fischen führen können, um es mal bei diesen Beispielen zu belassen. Das sogenannte HAM-Portal, was gerade eben schon erwähnt wurde, das wir da erstellt haben, das ist eben ausgerichtet auf verschiedene Zielgruppen, das heißt zum Beispiel die Ärzte und Apothekerschaft, aber eben auch Patientinnen und Patienten. Das heißt, die Informationen sind eben auch verschieden aufbereitet, je nachdem, welche Zielgruppe wir betrachten. Dort finden sich dann weitere Informationen, zum Beispiel zu den Eintragsfaden von Arzneistoffen, also wie gelangen die in die Umwelt, dann zu den Effekten, welche Arzneistoffe auf eben Organismen in der Umwelt haben und eben auch konkret, und jetzt wird es eben relevant für die Apotheke, welche Umweltaspekte gibt es denn zum Beispiel bei der Abgabe von Arzneistoffen. Das heißt, worauf kann ich, worauf können Sie eben in der Apotheke achten, wenn Sie Arzneistoffe abgeben? Und wie können Sie dann die Patientinnen und Patienten bestenfalls dazu beraten? Dazu passend gibt es eben auch in einem Download-Bereich diverse Informationsmaterialien zum Download oder auch kostenlos bestellbar für Apotheken. Das heißt eben zum Beispiel Poster oder Postkarten bis hin zu Geburtstagskalendern und auch ein Factsheet. Das heißt, da haben wir noch einmal konkret Informationen für die Beratung zusammengefasst. Das umfasst ungefähr 4 bis 5 Seiten, beziehungsweise eine Seite, die Kurzversion, wie Sie eben Umweltaspekte in die Beratung integrieren können.
Okay, da kann ich ja konkret jetzt nochmal reingehen. Wie können denn PTA in den ganz normalen Apothekenalltag Klimaaspekte, Klimaschutzaspekte integrieren? Wie geht das am besten?
Ja, da kann ich vielleicht kurz mal übernehmen. Also ich habe interessanterweise vor meinem Pharmaziestudium habe ich auch eine PDA-Ausbildung gestartet und habe dann aber den Studienplatz bekommen und konnte aber in den Semesterferien die PDA-Ausbildung formal abschließen und habe dann auch als PDA während dem Studium da gearbeitet. Also ich kenne quasi den Apothekenalltag auch aus dieser Zeit und wir können vielseitig können wir Klimaschutzaspekte integrieren. Also ich bin damals zum Beispiel auch regelmäßig mit dem Fahrrad dann als Bote unterwegs gewesen und das wäre zum Beispiel eine konkrete Maßnahme, dass man also mit Fahrrad die Botendienste erledigt oder vielleicht ein E-Auto anschafft. Das wären ganz konkrete Maßnahmen. Ein großes Thema ist auch die Entsorgung von Altarzneimitteln. Also das ist jetzt nicht direkt rein auf die CO2- oder Klimaschutzproblematik bezogen. Aber hier herrscht oft der Bedarf, Altarzneimittel zu entsorgen von den Patienten. Und da könnte man die Minimalinformation wäre, also das in den Restmüll zu geben. Allerdings kann man auch sich detailliert unter zum Beispiel arzneimittelentsorgung.de da konkret informieren, was in dem jeweiligen Landkreis für Entsorgungswege vorgeschlagen werden. Also Alternativen wären zum Beispiel Schadstoffmobil oder tatsächlich auch zum Recyclinghof die Altarzneimittel bringen. Ähnliches wäre auch, wenn man zum Beispiel eine Heimversorgung realisiert hat, dass man auch hier Arzneimittel dann sammelt. Und da wären dann auch noch Sicherheitsaspekte wichtig, also beispielsweise für Kanülen, dass man sich da nicht verletzt und beziehungsweise auch diese Gefahr dann konkret vorbeugt, indem man das in Behältnisse gibt und dann entsorgt. Also das ist dann ja, eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir noch in der Rezeptur oder in der Ausgangsarzneistoffprüfung, ist ja auch ein Thema. Also da könnte man zum Beispiel mit kleinen Dünnschichtchromatographieplatten arbeiten, kleinen Kammern, um den Lösungsmittelbedarf da zu minimieren.
Das waren schon super konkrete Punkte. Also wirklich diese Unsitte vielleicht, die bei manchen Kundinnen und Kunden noch da ist, alte Medikamente in den Abfluss zu gießen, davon definitiv abraten. Und die richtigen Entsorgungsweisen haben Sie ja schon gesagt. Gibt es Hilfsmittel oder Medikamente, die ganz besonders umweltkritisch sind? Worauf würden Sie da hinweisen?
Also da gibt es eine ganze Reihe, die man hier an der Stelle erwähnen könnte. Ich würde mich an der Stelle ein bisschen auf den OTC-Bereich jetzt konzentrieren, weil natürlich der verschreibungspflichtige Bereich jetzt außerhalb unseres Wirkungsfeldes liegt. Also ein Stück weit, weil ich meine, über die Medikationsanalyse könnten natürlich auch Ärztinnen und Ärzte oder könnten Medikationen auch hinsichtlich der Umwelt etwas optimiert werden. Aber auch das ist ja eher apothekerliches Umfeld. Für PTA sind hier an erster Stelle natürlich einmal die topischen Schmerzmittel zu erwähnen. Das heißt allen voran Diclofenac und Ibuprofen, die ja ganz viel da verwendet werden. Und unsere Haut ist eine Barriere und diese Barrierefunktion erfüllt sie auch im Fall der tropischen Arzneimittel sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man in die Fachinformationen von zum Beispiel Voltaren schaut, steht da eine Bioverfügbarkeit von 6%, wo der Rest dann ganz am Ende verbleibt. Das kann man sich natürlich irgendwann denken. Und da kann man eben konkret Alternativen empfehlen. Das heißt zum Beispiel Arnika und Beinwellsalben, die da zu nennen wären, die auch gut schmerz- und entzündungshemmend sind. Wenn es um weitere Maßnahmen gibt, sind da zum Beispiel Wärmepflaster und Wärmecremes, das heißt sowohl mit dem Wirkstoff Capsaicin, um die Durchblutung zu stärken, oder auch physikalische Wärmepflaster, die eben einfach Wärme erzeugen, bis hin zu natürlich physiotherapeutischen Maßnahmen wie Bewegung. Viele haben natürlich Schmerzen durch schlechte Haltung, wie viel Sitzen im Büro. Dem kann man auch einfach dann besser nicht symptomatisch, sondern eben ursächlich die Behandlung angehen. Oder wenn jetzt natürlich die Kundinnen und Kunden oder Patientinnen und Patienten konkret auf Voltaren zum Beispiel bestehen, dann zumindest auf das Wischen statt Waschen wird es genannt hinweisen. Das heißt, die Hände einmal nach der Anwendung von den Schmerzcremes einmal mit einem Tuch abwischen, das dann in den Restmüll entsorgen und erst danach die Hände waschen, weil schon auf diesem Weg um ein ganz bisschen der Eintrag reduziert werden kann. Diese Entsorgungshinweise sind allgemein eine gute Idee und würde ich auch für topische Rezepturen, wie zum Beispiel Erythromycin in topischer Anwendung, empfehlen, weil da natürlich obendrein zusätzlich zu der Problematik von Arzneistoffen in der Umwelt noch die Resistenzentwicklung noch oben drauf kommt. Ganz kurz zu den Hilfsstoffen. Ich würde sagen, im Allgemeinen sind Hilfsstoffe nicht das sehr große Problem, weil die Rezeptur natürlich vom Volumen her sehr, sehr gering ist im Vergleich zu den Fertigarzneimitteln. Aber auch da könnte man zum Beispiel sagen, dass erdölbasierte Fette und Wachse sind nicht biologisch abbaubar. Da kann sich in manchen Fällen zum Beispiel das Wollwachs als Alternative empfehlen. Wollwachs ist dann zwar nicht mehr vegan, da fallen manche Zielgruppen raus. Aber zum Beispiel, wenn man das Arzneibuch, die Arzneibuchqualität Wollwachs nimmt, dann ist das auch geprüft auf Grenzwerte von Pestiziden. Und im Allgemeinen auch in der Rezeptur natürlich auf die korrekte und sachgemäße Entsorgung achten, weil zum Beispiel Parabene oder auch Triclosan sind sogenannte endokrine Disruptoren. Das heißt, die können sich auf Hormonsysteme von Umweltorganismen auswirken. Das heißt, dann auch an der Stelle eben auf die sachgemäße Entsorgung achten.
Vielen Dank für diese gute Zusammenfassung wirklich. Da waren ja viele Punkte drin, die unsere Hörerinnen und Hörer dann ganz konkret anwenden können. In den letzten Jahren sind die Sommer ja immer heißer oder wirklich sehr heiß gewesen. Diese Hitze hat ja auch Einfluss auf die Wirkung von Medikamenten. Können Sie kurz erklären, was macht das mit den Medikamenten und was für unerwünschte Wirkungen treten denn da ein?
Es ist ja formal so, dass die Lagertemperatur in den Apotheken bei 25 Grad begrenzt sein sollte. Und das wird ja in der Regel gewährleistet durch eine Klimaanlage. Also die Lagerung in der Apotheke und auch die Herstellung in der Rezeptur, es sollten damit eigentlich nivelliert werden, was den Einfluss angeht. Es gibt ja auch diese Kühlkettenpflicht, so dass man auch nachweisen kann, dass keine höhere Temperatur während des Transportes auf die Arzneimittel eingewirkt hat. Jetzt ist der Punkt in der Beratung, wenn es also jetzt weiter warme Phasen gibt oder noch mehr Wärme eine Rolle spielt, dass man hier also die dann bei der Abgabe der Arzneimittel die Patienten darauf hinweist, zum Beispiel halbfeste Zubereitungen oder auch insbesondere flüssige Arzneimittel dann nicht im Auto bei 40 Grad plus beispielsweise zu lagern. Also das, was man bei Insulin schon länger eigentlich so macht oder bei Biologica, das würde dann auch auf solche Zubereitungen zutreffen. Also das wäre jetzt der Einfluss der Hitze beispielsweise auf Arzneimittel. Umgekehrt kann es auch sein, dass jetzt der Organismus durch die verstärkte Hitze also mehr belastet wird. Und da wären zum Beispiel zu nennen Bluthochdruckmedikamente, wie zum Beispiel Calcium-Antagonisten, die führen zu einer Erweiterung der venösen Gefäße. Und das ist ja sowieso immer schon ein Ödemproblem in Beinen oder im Knöchelbereich vor allem. Und wenn jetzt noch Temperatur dazukommt zusätzlich, dann wird sich diese Problematik durchaus verschärfen. Allgemein ist es ja so, dass insbesondere ältere Patienten, dass die nicht mehr so die Hitzeregulation im System haben, wie jetzt bei jüngeren Personen. Das heißt, die Anzahl der Schweißdrüsen wird zum Beispiel reduziert bei älteren Personen. Die schwitzen dann auch nicht mehr so stark, kühlen sich entsprechend nicht mehr so einfach ab. Und da sollte man dann klassisch hinweisen, auch viel zu trinken natürlich, aber auch insbesondere zusätzliche Maßnahmen zu treffen, sodass also diese Hitzeabfuhr aus dem Körper gewährleistet ist. Dann haben wir noch zum Beispiel Diuretika, wäre da auch ein Thema, um nochmal Arzneistoffe zu nennen. Also die würden ja dann den sowieso schon belasteten Flüssigkeitshaushalt noch stärker betreffen. Und man nimmt ja Diuretika in der Regel auch morgens ein, also sie wirken hauptsächlich über den Tag. Da sollte dann eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder nochmal unbedingt mehr drauf geachtet werden. Viele ältere Personen haben auch gar nicht mehr dieses Durstgefühl. Also da würde ich vielleicht empfehlen, das wirklich Buch zu führen in dem Sinn oder sich ein Flaschendepot morgens zu richten und das dann eben quasi sich zu zwingen, das auszutrinken. Ja. Und dann zuletzt wollte ich noch kurz auf zentral wirksame Medikamente eingehen. Also durch die erhöhte Kreislaufbelastung der Hitze und die daraus folgenden Schwindelproblematik beispielsweise, die kann ja durchaus verstärkt werden, wenn zentral wirksame Medikamente im Spiel sind, wie zum Beispiel Benzodiazepine, dann wäre immer noch eine erhöhte Sturzgefahr zu nennen, sodass also hier die Kreislaufproblematik dann sich überlagert mit dieser Schwindelproblematik und darauf unbedingt achten, dass hier Vorsorge getroffen wird.
Also wirklich das, was die PDA ja gelernt hat, haben sie wirklich nochmal gut auf den Punkt gebracht und wirklich alle Personengruppen, egal ob alt, die natürlich besonders anfällig sind, aber alle nochmal dran erinnern, Achtung, Achtung, genug trinken und die Medikamente natürlich richtig lagern. Das, was man bei Insulin sowieso schon weiß, bei allen anderen auch nochmal beachten. So, wir hatten jetzt schon das Portal Humanarzneimittel und Umwelt vom Umweltbundesamt angesprochen. Wo finden denn PTA außerdem weiterführende Infos, wenn es jetzt um das Thema Arzneimittel und Umwelt geht, wenn man wirklich verlässliche Infos haben möchte?
Also da finden sich diverse Informationen im Netz. Also zuerst zu nennen wären da zum Beispiel die Leitlinien der Allgemeinmediziner und Pneumologen zur klimabewussten Verordnung von Inhalativa. Das ist jetzt weniger für PTAs konkret, weil, wie gesagt, das ist mir ein ärztliches Umfeld, aber es kann natürlich nicht schaden, wie Hausärzte oder Pneumologen, die vor Ort ansässig sind, mit denen man ohnehin kooperiert, vielleicht einmal darauf aufmerksam zu machen, dass diese Leitlinien eben existieren, sich darauf konzentrieren, die Treibhausgasemissionen über Dosiererosole bestenfalls zu minimieren. Diverse Artikel finden sich auch in der Pharmazeutischen Zeitung und der Deutschen Apothekerzeitung. Da hat das sogar eine eigene Kategorie in diesen beiden Zeitungen. Das heißt, da werden auch tagesaktuell ganz häufig sehr gute Artikel veröffentlicht, die sich rund um dieses Thema drehen. Und auch das BMKN, wie es jetzt heißt, das Bundesamt für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, hat diverse Informationen zu Arzneimitteln in der Umwelt und auch der richtigen Entsorgung zu finden. Auch Deximed, das Portal, hat einen sehr guten Artikel dazu geschrieben, wo Informationen zu finden sind. Und die bereits zuvor erwähnte Seite der Arzneimittelentsorgung.de für die konkrete Entsorgung vor Ort ist da zu erwähnen. Zwei weitere Dinge gäbe es noch. Zum einen, wenn man Englisch gut kann, dann wäre es der janusinfo.se, das ist eine schwedische Seite. Die sind da schon etwas weiter und sammeln diverse Informationen zu den Umweltauswirkungen von den Arzneimitteln eben auf janusinfo. Kann man, wie gesagt, gibt es auch auf Englisch, da kann man sich, wenn man möchte, reinlesen, ist aber natürlich schon deutlich ökotoxikologisch fachlicher formuliert, ist weniger konkret für den Alltag. Zum Schluss möchte ich an der Stelle auch kurz Werbung in eigener Sache machen, da wir mit dem Umweltbundesamt gemeinsam gerade auf der Zielgeraden eines Projektes zur Erstellung eines sogenannten Arzneimittelindex sind. Das heißt, es geht dabei konkret darum, dass wir eben Informationen und auch eine Klassifizierung erstellen möchten für Arzneimittel. Das heißt, dass innerhalb einer Indikationsklasse die Arzneimittel miteinander über eine Ampelklassifizierung, also Rot, Gelb, Grün, miteinander verglichen werden können und man darüber eben die Umweltauswirkungen noch konkreter in die Beratung integrieren kann. Und das ist eben auch ein Punkt, der auch für PTAs relevant sein kann. Denn wir haben da zum Beispiel mal eine Klassifizierung vorgenommen für nasale Antiallergika, die ja auch viel im OTC-Bereich sich befinden, was man da, wenn die therapeutische Indikation es natürlich zulässt, im besten Fall vielleicht gegen ein etwas umweltfreundlicheres Präparat austauschen kann. Und dieses Projekt ist, wie gesagt, in der Zielgeraden und Mitte des nächsten Jahres sollen dann diese Klassifizierung, also diese Ampelklassifizierung, Rot, Gelb, Grün, soll sich dann in dem Portal chemikalieninfo.de oder kurz Chem-Info-Portal, da gibt es einen Unterbereich, der heißt Arzneimittel in der Umwelt. Dort soll diese Klassifizierung dann integriert werden. Das heißt, es lohnt sich vielleicht auch Mitte des nächsten Jahres da einmal reinzuschauen. Wir arbeiten gerade daran, dass es im besten Fall dann natürlich auch in die Apothekensoftware integriert wird, damit man nicht immer auf eine extra Website gehen muss. Da sind wir natürlich noch ein bisschen abhängig von den Softwareherstellern. Das heißt, es kann ein kleines bisschen noch dauern.
Das ist ja ein super Tipp. Also können unsere Hörerinnen und Hörer gespannt sein auf den Arzneimittelindex. Wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unseres Podcasts PTA Funk. Tradition ist es, nach dem Aufreger der Woche zu fragen. Also was hat Sie beide in den letzten Tagen so richtig aufgeregt? Das kann beruflich, das kann privat sein, klein oder groß. Das interessiert uns. Was hat Sie aufgeregt, Herr Professor Pfeiffer?
Ja, das ist eine gute Frage. Man regt sich natürlich gerne mal auf, aber ganz besonders interessant fand ich, letzte Woche gab es an der Universität Kiel die sogenannten Nachhaltigkeitstage. Die wurden von Studierendenseite aus tatsächlich organisiert und da konnten wir auch mit einem Messestand und mit einem Vortrag konnten wir daran teilnehmen. Da gab es natürlich auch viele Diskussionen, jetzt insbesondere mit den jüngeren Leuten, also mit den Studierenden. Und da habe ich gemerkt, dass so eine gewisse Ermattung, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aufgetaucht ist. Und ja, so eine gewisse Gleichgültigkeit will ich noch nicht sagen, aber es ist eher eine Ratlosigkeit, was man konkret tun kann. Und das regt mich natürlich auf der einen Seite auf, weil wir ja jetzt gerade dieses Momentum haben, dass auch die jüngere Generation, dass es klar ist, dass diese Auswirkungen, die wir heute merken, dass die dann auch ein Feedback und einen konkreten Einfluss auf diese Person, auf das Leben der Person haben wird. Und gleichzeitig, es ist dann natürlich kontraproduktiv, wenn da so eine gewisse Ermattung stattfindet. Also dieses Dilemma, das gilt es konstruktiv aufzugreifen. Und der Minimalkompromiss in unserer Strategie wäre, jetzt zunächst technische Lösungen zu entwickeln, die also schnell oder relativ schnell machbar sind und gleichzeitig auch sozial-kulturelle Lösungen zu finden, um das gesamte Leben einfach nachhaltiger zu gestalten. Also das beschäftigt mich durchaus die letzten Tage und war jetzt wieder der Anlass, bei diesen Nachhaltigkeitstagen das tatsächlich so zu spüren in den Gesprächen.
Das klingt nach einer echten Herausforderung und auch ein bisschen Dilemma. Herr Wojtaszke, haben Sie auch einen Aufreger der letzten Tage?
Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht konkret direkt ein Aufreger, es ist auch ähnlich wie bei Herrn Pfeiffer so ein Gefühlschaos, könnte man es eher beschreiben. Und zwar war ich letzte Woche in Wien bei der Tagung, der Europatagung der Gesellschaft für Umwelt, Toxikologie und Umweltchemie. Und das war so eine gemischte Gefühlslage, weil auf der einen Seite war es unheimlich positiv und motivierend für mich, denn da sind tausende andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die motiviert sind, die Forschung betreiben, die sich damit beschäftigen, wie kann die Regulierung verbessert werden und wie kann Aufklärung betrieben werden. Das ist unheimlich motivierend. Auf der anderen Seite des Gefühlschaos, weil natürlich jeder Vortrag oder jeder Poster beginnt natürlich erstmal damit, dass wieder irgendwelche Arzneistoffe in der Umwelt landen, dass Chemikalien in der Umwelt landen, dass Organismen beeinträchtigt sind. Und man wird da schon auch sehr auf den Boden der Tatsachen geholt, weil man sich natürlich denkt, ein großer Teil der Wissenschaft, die wir betreiben, besteht darin, dass wir uns damit beschäftigen, was die Menschheit der Umwelt antut, sage ich mal. Und das hat dann doch ein gewisses Gefühlschaos hinterlassen zwischen Motivation und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Ernüchterung, was da alles so in der Umwelt landet.
Ja, also Wissenschaft reagiert erstmal auf den Einfluss, den der Mensch auf die Umwelt hat. Vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben, Professor Pfeiffer, Herr Wojtaszke-Proske. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick in Ihre Arbeit gewinnen können und auch, was das ganz praktisch für die PTA bedeutet. Weiterhin viel Erfolg und ich bin gespannt, was da noch so kommt in den nächsten Monaten. Einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, auch herzlichen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.